Also wenn wir so an einen akuten medizinischen Notfall denken, ne, dann haben wir ja meistens sofort dieses eine ganz bestimmte Bild im Kopf.
Den Schockraum wahrscheinlich.
Genau, den Schockraum. Also ein flimmerndes EKG, grelles Licht, totale Hektik, das laute Piepen von den Monitoren.
Ja, es ist halt laut und sehr offensichtlich.
Absolut. Aber für dich als angehenden Arzt oder als angehende Ärztin gibt es ja noch eine ganz andere Art von Notfall. Einen, der wirklich völlig geräuschlos beginnt.
Und oft extrem unscheinbar.
Ja, genau. Du stehst auf Station, untersuchst deinen Patienten und da ist er dann. Ein einziger kleiner roter Fleck auf der Haut. Da piept nichts, da blinkt nichts. Aber dieser winzige Fleck ist manchmal der Vorbote einer absoluten lebensbedrohlichen Katastrophe.
Ja, da sind wir direkt beim Thema.
Richtig, denn in unserem Deep Dive heute geht es um die unerwünschten Arzneimittelwirkungen, also die UAWs an der Haut. Wir stützen uns da auf das Arbeitsheft Dermatologie, so ab Seite 16, und wir lassen heute mal diese ganzen Standard-Allergie-Basics hinter uns.
Gott sei Dank.
Ja, wir gehen direkt tief rein in die Pharmakologie und Dermatologie. Wir schauen uns an, wie Medikamente die Haut angreifen und vor allem, wie du im klinischen Alltag die gefährlichen Reaktionen von den harmlosen unterscheidest. Denn es geht hier ja nicht um ein bisschen Heuschnupfen.
Nee, absolut nicht. Die Haut wird hier quasi zur Leinwand, auf der das Immunsystem seine inneren Kämpfe nach außen projiziert. Und die große Frage, die man sich da ja sofort stellt, ist, warum passiert das überhaupt? Also eine UAW ist ja per Definition eine schwerwiegende, unbeabsichtigte Reaktion auf eine absolute Standarddosis.
Also keine Überdosis.
Genau, keine Überdosis. Der Patient nimmt seine ganz normale Tablette ein, wie jeden Tag, und plötzlich dreht das Immunsystem völlig durch. Und die Antwort auf dieses Warum liegt meistens in einer ja ziemlich komplexen Kombination aus Pech und Prädisposition.
Also Genetik und so weiter.
Richtig. Frauen sind zum Beispiel statistisch gesehen deutlich häufiger betroffen als Männer. Aber ein enormer Faktor ist eben die Genetik, insbesondere diese bestimmten HLA-Typen.
Ah, die HLA-Typen.
Ja, diese Moleküle sind ja sozusagen die Präsentierteller unseres Immunsystems. Auf denen werden den T-Zellen die Antigene gezeigt. Und wenn jemand eine bestimmte genetische Variante von diesem Teller hat, dann kann ein ganz normales Medikament plötzlich als massiver Angriff fehlinterpretiert werden.
Wahnsinn. Was ich in dem Zusammenhang bei der Recherche auch extrem überraschend fand, ist ja, dass auch spezifische Vorerkrankungen da eine riesige Rolle spielen. Also Krankheiten, die man auf den ersten Blick gar nicht so mit der Haut in Verbindung bringen würde.
Ja, wie zum Beispiel?
Eine HIV-Infektion zum Beispiel oder auch das Sjögren-Syndrom. Da fragt man sich doch, wie genau sabotiert ein Virus wie HIV die Verträglichkeit von so einem alltäglichen Medikament?
Das ist ein unfassbar faszinierender metabolischer Flaschenhals. Also bei Patienten mit einer fortgeschrittenen HIV-Infektion sehen wir extrem oft einen systemischen Mangel an Glutathion.
Okay, Glutathion.
Genau. Und Glutathion ist absolut essentiell für unsere Leber, damit die überhaupt reaktive Metaboliten von Medikamenten entgiften kann.
Das heißt, die Entgiftung fällt aus.
Im Grunde ja. Nehmen wir mal Sulfamethoxazol als Beispiel. Ohne ausreichend Glutathion stauen sich diese ganzen aggressiven Abbauprodukte im Körper an, die zirkulieren dann im Blut, binden kovalent an körpereigene Proteine und
Verändern die dann?
exakt. Die verändern deren Struktur so stark, dass das Immunsystem sie plötzlich als fremd erkennt. Es ist also eigentlich ein reines Stoffwechselproblem in der Leber, das dann am Ende eine gewaltige immunologische Explosion auf der Haut triggert.
Krass. Das Immunsystem wird also durch diese veränderte Proteinstruktur komplett getäuscht? Und wenn wir uns jetzt mal die zeitliche Dynamik von diesen Reaktionen ansehen, da gibt es ja auch super unterschiedliche Verläufe, ne? Also der Klassiker ist ja der Soforttyp, also Typ 1.
IgE vermittelt.
Genau. Eine Sensibilisierungsphase hat stattgefunden. Der Patient bekommt dann zum Beispiel ein Beta-Lactam-Antibiotikum oder Metamizol oder so ein Platin-Derivat. Und beim erneuten Kontakt degranulieren die Mastzellen sofort.
Histamin flutet das Gewebe.
Ja, und wir sehen dann Quaddeln, Juckreiz, im schlimmsten Fall die Anaphylaxie. Das ist ja der Mechanismus, den eigentlich jeder aus der Grundvorlesung kennt.
Ja, das ist der Klassiker. Aber die wirklich heimtückische Variante für dich in der Notaufnahme ist der nicht immunologische Soforttyp.
Nicht immunologisch.
Ja, genau. Substanzen wie ASS, viele NSAID oder auch Röntgenkontrastmittel haben nämlich die Eigenschaft, Mastzellen direkt und mechanisch dazu zu bringen, ihre Granula auszuschütten.
Also komplett ohne Sensibilisierung vorher.
Ganz genau. Völlig ohne, dass da jemals eine IgE-Bildung stattgefunden hat. Klinisch stehst du dann vor einem Patienten, der exakt wie ein schwerer Typ-1-Allergiker aussieht. Also mit Urtikaria und Atemnot.
Okay.
Aber mechanistisch hat gar keine allergische Vorarbeit stattgefunden. Das Medikament selbst hat die Mastzelle einfach direkt geknackt.
Wahnsinn! Solche direkten Mechanismen bringen uns ja auch direkt zu diesen Spättypreaktionen, also Typ 4. Die werden ja oft erst nach 12 bis 36 Stunden auf der Haut sichtbar.
Mhm, ja.
Und da kommen wir jetzt zu einem Konzept aus den Quellen, das finde ich, also das stellt eigentlich unser gesamtes Verständnis von Pharmakologie wirklich auf den Kopf.
Du meinst das PI-Konzept?
Ja, genau. Pharmacological Interaction with Immune Receptors. Normalerweise ist diese Antigenpräsentation ja ein mega aufwendiger Prozess. Ein Hapten muss binden, wird von einer dendritischen Zelle aufgenommen, zerkleinert, über den MHC-Komplex präsentiert.
Ja, ein riesiger Aufwand für die Zellen.
Genau. Und dieses PI-Konzept, also ist das dann quasi so, als würde ein Hacker diesen gesamten Verarbeitungsschritt einfach überspringen und sich über so eine molekuläre Hintertür direkt in den T-Zell-Rezeptor einloggen?
Diese Analogie trifft den Kern der Sache eigentlich perfekt. Medikamente wie Sulfamethoxazol oder auch bestimmte Antiepileptika, also allen voran Carbamazepin und Lamotrigin, die machen exakt das.
Krass!
Die umgehen diese klassische Antigenpräsentation einfach vollständig. Die binden direkt und zwar nicht kovalent an den T-Zellrezeptor oder an das MHC-Molekül selbst.
Der Hacker lockt sich also direkt ein.
Genau. Der molekulare Hacker lockt sich ein, der Rezeptor feuert ein massives Aktivierungssignal ab und die T-Zelle geht sofort in den Angriffsmodus über. Und das, ohne dass ihr jemals ein echtes, verarbeitetes Antigen präsentiert wurde.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum diese Reaktionen so unvorhersehbar sind, oder?
Richtig, sie können halt völlig unabhängig von vorherigen Sensibilisierungen auftreten.
Ein pharmakologischer Hack des Immunsystems. Verrückt. Und dieser Hack, der manifestiert sich dann auf Stationen ja oft in Form der häufigsten Medikamentenreaktion überhaupt. Dem makulopapulösen Azimenten-Exanthem.
Mhm, der Klassiker.
Das beginnt ja typischerweise so am Körperstamm, breitet sich extrem symmetrisch aus und juckt unfassbar furchtbar.
Oh ja.
Wenn du als Arzt jetzt vor so einem Patienten stehst, dann beginnt ja eigentlich erst die wirkliche Detektivarbeit, die Anamnese.
Ja, das ist oft das Schwerste.
Man muss ja oft aus einer Liste von 10 verschiedenen Medikamenten den einen Auslöser isolieren. Da stand in den Quellen eine ganz gute klinische Daumenregel, dass Medikamente, die bereits länger als 8 Wochen eingenommen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit als Auslöser ausscheiden.
Dieser 8-Wochen-Filter ist wirklich ein unfassbar starkes Werkzeug im Alltag. Damit kannst du die Liste der Verdächtigen extrem schnell drastisch kürzen. Wenn ein Patient sein Medikament schon seit 3 Monaten problemlos nimmt, ist ein plötzliches Exanthem in der Regel einfach nicht darauf zurückzuführen.
Gibt's da Ausnahmen?
Ja klar, wie bei jeder Regel in der Medizin gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel ganz seltene lichenoide Exantheme, also solche, die klinisch einem Lichenruber planus ähneln. Die werden oft durch ACE-Hämmer oder Beta-Blocker ausgelöst und die haben manchmal eine sehr viel längere Latenzzeit.
Ah, okay.
Aber in der akuten Notfallsituation hilft dir diese 8-wöchige zeitliche Eingrenzung schon mal enorm.
Okay, 8 Wochen merken wir uns. Aber bei dieser Detektivarbeit muss man ja auch aufpassen, dass man nicht in klassische Diagnosefallen tappt, ne?
Oh ja, da gibt es einige.
Es gibt ja so Phänomene, die sehen auf den allerersten Blick aus wie eine lupenreine Medikamentenallergie. Aber bei genauerem Hinsehen haben die eine völlig andere Ursache. Die Jarisch-Herxheimer-Reaktion ist ja so ein Fall.
Ein sehr gutes Beispiel.
Also, ein Patient mit einer frühen Syphilis bekommt Penicillin. Ein paar Stunden später entwickelt er Schüttelfrost, hohes Fieber und so ein masernähnliches Exanthem. Da würde man doch auf Station sofort denken, oh mein Gott, schwere Penicillinallergie.
Würde man denken, ja. In Wahrheit sehen wir dabei eigentlich den therapeutischen Erfolg von dem Medikament.
Wie meinst du das? Erfolg?
Naja, das Penicillin zerstört diese Spirocheten, also die Syphilisbakterien, in so gewaltiger Zahl und so wahnsinnig schnell, dass deren Zellwände alle gleichzeitig aufbrechen.
Ah, und dann?
Dann werden massenhaft Endotoxine in den Blutkreislauf geschwemmt. Der Körper reagiert dann auf diese Toxinflut mit einer ganz heftigen systemischen Entzündungsantwort. Das ist also eine reine Endotoxinreaktion und eben keine IgE-vermittelte Allergie gegen das Penicillin.
Das ist super wichtig zu wissen. Ein ähnliches, auch echt sehr bekanntes Problem ist ja das Ampicillin-Exanthem. Also bei Patienten mit einer frischen Epstein-Barr-Virus-Infektion.
Genau, bei der Mononukleose.
Ja. Der Patient bekommt da oft fälschlicherweise Ampicillin oder Amoxicillin gegen seine Halsschmerzen und zack, blüht er fast augenblicklich von Kopf bis Fuß mit so einem morbilliformen, masernartigen Exanthem auf.
Mhm, ein sehr eindrückliches Bild.
Aber was bedeutet das jetzt für die Zukunft von dem Patienten, wenn jemand mit EBV plötzlich Ampicillin bekommt und komplett ausschlägt? Verbaut ihm dieses furchtbare virale Timing dann für den Rest seines Lebens die Option auf Penicillin?
Das ist klinisch wirklich eine der allerwichtigsten Unterscheidungen, die du da treffen musst. Dieser Ausschlag bedeutet ausdrücklich nicht, dass der Patient jetzt lebenslang auf Penicillin verzichten muss.
Puh, okay.
Wir wissen heute nämlich, dass diese Spättypreaktionen extrem stark von der gleichzeitigen Anwesenheit von Viren beeinflusst werden.
Ah, das Virus verändert also die Reaktion.
Genau. Das EBV moduliert das zelluläre Immunsystem. Es verändert dieses ganze Zytokinmilieu und senkt die Reizschwelle extrem ab. So weit, dass das Aminopenicillin in exakt diesem Moment plötzlich als Bedrohung attackiert wird.
Wahnsinn.
Nach Ausheilung der Virusinfektion normalisiert sich das Immunsystem dann aber wieder. Die große Mehrheit der Patienten verträgt das Penicillin danach völlig problemlos. Wenn du da als Arzt leichtfertig einen Allergiepass ausstellst, nimmst du dem Patienten grundlos eine der wichtigsten Antibiotikaklassen.
Verstehe. Also EBV ist da echt ein fieser Trigger. Okay, wir haben das Immunsystem jetzt bei diesen generalisierten, unspezifischen Feuern auf der Haut beobachtet. Aber UAWs können ja auch hochspezifische, wirklich lokale Muster bilden.
Mhm.
Muster, die man auf den ersten Blick eigentlich erkennen sollte. Nehmen wir mal das Erythema exudativum multiforme, kurz EEM. Da sprechen wir von diesen typischen Target Lesions.
Ja, die schießscheibenartigen Veränderungen. Visuell ist das EEM wirklich extrem einprägsam. Du siehst da runde Erythema, die deutlich in drei Farbzonen unterteilt sind.
Mhm, oft mit so einem bläulichen Zentrum, ne?
Genau, oder bläschenhaft. Das sieht buchstäblich aus wie ein Spiegelei auf der Haut. Das tritt besonders häufig an den Handrücken und den Streckseiten der Extremitäten auf.
Spiegelei auf dem Handrücken. Gutes Bild.
Ja, was hier für die Ursachenforschung extrem wichtig ist. Bei über 80% der Fälle ist gar kein Medikament der Auslöser, sondern eine Infektion.
Echt? Meistens Viren, oder?
Genau, meistens das HP-Simplex-Virus oder Mykoplasmen. Aber Medikamente können eben auch der Trigger sein. Wir unterscheiden da klinisch die Minorform, die bleibt auf die Haut der Extremitäten beschränkt, von der Majorform. Und bei der Majorform sind auch die Schleimhäute extrem schmerzhaft beteiligt. Ein interessanter Sonderfall ist dann noch das Fuchs-Syndrom.
Fuchs-Syndrom?
Ja, das ist eine Variante, die das restliche Integument komplett ausspart und sich ausschließlich an den Schleimhäuten abspielt.
Das klingt schmerzhaft. Ein weiteres faszinierendes Muster aus den Quellen ist ja die fixe Arzneimittelreaktion. Also der Patient nimmt zum Beispiel Trimetoprim-Sulfamethoxazol oder so einen Tetracyclin.
Mhm.
Und Stunden später bildet sich dann, oft an den Akren oder auch in der Genitalregion, so eine rundovale, rötlich-bräunliche Plaque mit einer zentralen Blase.
Genau.
Wenn der Patient das Medikament dann absetzt, heilt das ab und hinterlässt so eine dunkle Pigmentierung. Aber jetzt kommt das Bizarre. Wenn er das Medikament Wochen, Monate oder sogar Jahre später erneut einnimmt,
dann entzündet sich exakt dieselbe Stelle wieder.
Das ist doch verrückt.
Das Immunsystem entwickelt da ein geradezu fotografisches Gedächtnis für einen einzigen, winzigen Quadratzentimeter Haut.
Und wie geht das?
Mechanistisch liegt das an ganz spezifischen gewebsständigen Gedächtnis-T-Zellen. Diese Zellen zirkulieren nicht mehr einfach im Blut rum, sondern die nisten sich dauerhaft in genau diesem einen Hautareal ein. Die sitzen da wie so Schläferzellen und warten buchstäblich nur darauf, dass das Antigen wieder im Körper auftaucht.
Das verhält sich ja original wie so ein krimineller Wiederholungstäter, der bei jeder Tabletteneinnahme immer wieder exakt an denselben Tatort auf der Haut zurückkehrt.
Perfekte Beschreibung. Und um das zu beweisen, nutzt man in der Dermatologie auch einen sehr spezifischen Test, den Epikutan-Test in loco.
In loco, also vor Ort?
Ganz genau. Man klebt also ein Pflaster mit dem verdächtigen Medikament nicht einfach irgendwo auf den Rücken wie beim normalen Allergietest, sondern exakt auf diesen alten Tatort.
Nur um die lokalen Schläferzellen zu provozieren?
Genau. Eine super elegante diagnostische Methode. Man vermeidet dadurch die systemische Belastung des Patienten und weist das Problem ganz präzise dort nach, wo das immunologische Gedächtnis sitzt.
Sehr smart. So, von diesen eher lokalisierten Verbrechen eskalieren wir jetzt aber mal zu den absoluten lebensbedrohlichen Notfällen.
Jetzt wird's ernst.
Ja, hier zählen wirklich Minuten. Und das Verstehen der Pathophysiologie rettet Leben. Wir sprechen über das Stevens-Johnson-Syndrom, also SJS, und die toxische epidermale Nekrolyse, TEN. Die kennt man ja auch als Lüel-Syndrom.
Das sind wirklich die Krankheitsbilder, vor denen jeder Dermatologe und jeder Notarzt einen ganz enormen Respekt hat. Es ist wahnsinnig wichtig zu verinnerlichen, dass SJS und TEN keine getrennten Krankheiten sind.
Ah, okay.
Sie bilden das Kontinuum von ein und derselben destruktiven Entität. Die Einteilung erfolgt rein über das Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche.
Wie sind da die Prozentzahlen?
Also bei einer Epidermolyse, also der Hautablösung, von unter 10% sprechen wir vom SJS. Eine Überlappung liegt so bei 10-30% vor. Und wenn mehr als 30% der Hautoberfläche betroffen sind, dann stehen wir vor der vollen TEN. Und die Auslöser, das sind oft alte Bekannte. Also wieder Allopurinol, Cotrimoxazol oder auch diese Antikonvulsiva wie Lamotrigin.
Aber was passiert da genau in der Haut? Also warum löst sich die Epidermis einfach in riesigen Fetzen ab? Die T-Zellen, die attackieren doch eigentlich nur das Medikament, oder nicht?
Das Problem ist die Art der Waffe, die die zytotoxischen T-Zellen da verwenden. Die schütten nämlich unfassbar große Mengen an Granulysin aus.
Granulysin?
Genau. Dieses Protein bohrt quasi physisch Poren in die Zellmembranen der Keratinozyten. Und das führt zu einer massiven, flächenhaften Apoptose.
Also ein programmierter Massenzelltod.
Exakt. Ein Massenzelltod in der Epidermis. Dadurch löst sich diese Verbindungsschicht, also der eigentliche Kleber zwischen der Oberhaut und der darunterliegenden Dermis, komplett auf.
Und das führt uns direkt zu dem wichtigsten klinischen Warnzeichen überhaupt, nach dem man in der Notaufnahme immer sofort suchen muss. Das positive Nikolsky-1-Zeichen.
Absolut essentiell.
Weil dieser Kleber ja zerstört ist, reicht da schon ein ganz leichter seitlicher Schiebedruck mit dem Finger auf eine eigentlich scheinbar noch intakte Hautstelle. Und die Epidermis, die schiebt sich dann einfach ab wie nasses Pergamentpapier.
Ja.
Wenn du das als Arzt bei einem Patienten siehst, da müssen wirklich sofort alle Alarmglocken schrillen.
Aber sowas von. Diese Patienten gehören umgehend, und ich meine wirklich umgehend, auf eine spezialisierte Intensivstation für Brandverletzte.
Wegen dem Flüssigkeitsverlust?
Ja. Durch diesen massiven Verlust der schützenden Hornschicht verliert der Körper unkontrolliert Liter an Flüssigkeit und Unmengen an Eiweiß. Und gleichzeitig steht das Tor für bakterielle Superinfektionen meilenweit offen. Die Pflege erfolgt dann auch auf einer speziellen, nicht verklebenden Metallinefolie. Die Mortalität bei sowas ist extrem hoch.
Und um diese Mortalität und die Prognose jetzt einzuschätzen, nutzt man in der Klinik ja den Scorton Score. Der erfasst so verschiedene Parameter, ne? Also Alter über 40 Jahre, Herzfrequenz von über 120 Schlägen pro Minute, aber auch sehr spezifische Laborwerte fließen da ein. Nämlich Harnstoff, Glucose und Bicarbonat. Aber mal ganz naiv gefragt, wenn es sich hier doch eigentlich um ein primäres Hautproblem handelt, warum sind dann ausgerechnet Harnstoff und Bicarbonat die Marker, die vorhersagen, ob der Patient das überlebt?
Weil der Zustand, wie du vorhin schon angedeutet hast, ja extrem einem schweren Verbrennungsopfer gleicht. Der massive Flüssigkeitsverlust über diese riesigen, offenen Hautflächen führt zu einer Hypovolemie, also einem extremen Volumenmangel im Blutkreislauf.
Ah, und deswegen das Herzrasen?
Genau. Das Herz rast, um den Blutdruck irgendwie noch aufrechtzuerhalten, daher die hohe Herzfrequenz über 120. Die Nieren werden dann nicht mehr ausreichend durchblutet, was zum akuten Nierenversagen führt.
Und deswegen steigt der Harnstoff.
Richtig. Und durch diese wahnsinnig schlechte Gewebeperfusion entsteht im ganzen Körper eine metabolische Azidose. Die versucht der Körper dann durch den Verbrauch von Bicarbonat auszugleichen. Der Scorton-Score misst hier also eigentlich gar nicht die Haut. Er misst, wie tief der Patient bereits in den systemischen Schock abgerutscht ist.
Wow, das macht absolut Sinn. Das SCS und die Tehen zerstören den Patienten also maßgeblich über diesen mechanischen Barriereverlust der Haut?
Ja, im Endeffekt schon.
Es gibt in den Quellen aber noch einen weiteren dermatologischen Notfall. Der präsentiert sich völlig anders, ist aber echt nicht minder gefährlich. Das Dress-Syndrom.
Ah, ja, Dress.
Also ausgeschrieben, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Hier schält sich die Haut ja nicht ab, sondern das eigentliche Problem liegt ganz tief im System, oder?
Absolut. Beim Dress-Syndrom sehen wir oft ein diffuses makulopapulöses Exanthem. Das Hautbild an sich ist also nicht das Schlimmste, aber das begleitende Bild ist extrem dramatisch.
Was haben die Patienten dann?
Die haben ein massiv geschwollenes Gesicht, Lymphknotenschwellungen am ganzen Körper und hohes Fieber. Und im Blutbild fällt eine extreme Eosinophilie auf, oft über 700 Zellen pro Mikroliter und atypische Lymphozyten. Das eigentliche Risiko ist hier aber die Systembeteiligung.
Welche Organe sind da betroffen?
Oft entwickelt sich eine fulminante Hepatitis oder eine sehr schwere Nephritis. Und interessanterweise ist Dress sehr häufig mit einer Reaktivierung von diesem humanen Herpesvirus 6, also HHV6, assoziiert. Auch hier feuern Medikamente wie Allopurinol oder Antiepileptika das System an.
Den gefährlichsten Aspekt beim Dress-Syndrom finde ich aber das Timing. Also in den Texten steht, es tritt extrem spät auf, oft erst 2 bis 8 Wochen nach Beginn der Medikamenteneinnahme.
Ja. Das ist das Tückische.
Stell dir das mal vor, du sitzt da in der Notaufnahme, ein Patient kommt rein mit einem stark geschwollenen Gesicht, einem Ausschlag und einem akuten Leberversagen. Warte mal, wer erinnert sich denn in diesem Zustand noch an ein neues Medikament, das er vor knapp 2 Monaten zum allerersten Mal genommen hat? Das macht die Anamnese doch zu einem absoluten Albtraum.
Da sprichst du wirklich die absolute diagnostische Falle an. Ein Patient nimmt sein Allopurinol vielleicht seit 7 Wochen, alles schien völlig in Ordnung zu sein, und komplett aus dem Nichts explodiert das System.
Wahnsinn.
In der Dermatologie drillen wir die Studierenden deshalb auch immer wieder auf die Erstellung von einem rigorosen 12-Wochen-Zeitstrahldiagramm.
12 Wochen?
Du musst da wirklich gnadenlos jede noch so kleine Medikationsänderung, jedes neu angesetzte Präparat der letzten 3 Monate chronologisch erfassen. Wenn du den Patienten nur nach den letzten 14 Tagen fragst, entgeht dir der Auslöser für DRS garantiert.
Gut, das ist also jetzt im Kopf abgespeichert. 12 Wochen zurückdenken. Wir haben jetzt die Hautablösung bei der TEN besprochen und das Organversagen bei Dress. Aber was ist mit dem Bild, bei dem der Patient plötzlich von Kopf bis Fuß mit eitrigen Bläschen übersät ist?
Ah, du meinst die AGEP?
Genau, das ist ja auch ein extrem eindrucksvolles Krankheitsbild.
Die akute generalisierte Exanthematose pustulose. Ein ziemlich sperriger Name, aber ein visuell wirklich unverkennbares Bild. Innerhalb sehr kurzer Zeit nach Einnahme eines Auslösers bildet sich auf so flächig geröteter Haut ein regelrechtes Meer aus unzähligen, stecknadelkopfgroßen Pusteln.
Was sind da die Auslöser?
Sehr häufig Makrolide, Chinolone, Aminopenicilline oder auch mal das Kardiologikum Diltiazem. Und diese Pusteln konzentrieren sich besonders in den großen Beugen und Hautfalten, also den sogenannten Intertrigenes.
Okay, und hier sehe ich sofort den nächsten Reflex, der einem als junger Arzt auf Station echt zum Verhängnis werden kann. Man kommt ins Zimmer, der Patient fiebert hoch und ist über und über mit eitrigen Pusteln bedeckt. Pusteln und Fieber, da schreit doch unser medizinischer Instinkt sofort nach einer fetten bakteriellen Infektion. Wenn man da aus Reflex jetzt sofort zu noch mehr Antibiotika greift, gießt man doch im Zweifel pures Benzin ins Feuer, weil das ursprüngliche Antibiotikum ja vielleicht genau der Auslöser war.
Ganz genau. Und das erfordert enorme klinische Disziplin, hier mal kurz innezuhalten. Der Schlüssel zur Diagnose lautet hier nämlich: Diese abertausenden Pusteln sind komplett steril.
Steril? Da sind gar keine Bakterien drin.
Nein, überhaupt keine. Wenn du da das Labor abnimmst, siehst du eine massive Leukozytose mit einer extrem deutlichen Neutrophilie. Die Pathogenese wird zwar von T-Zellen gesteuert, aber diese Zellen schütten Chemokine aus. Und die locken massenhaft neutrophile Granulozyten in die Haut. Und das bildet dann diese sterilen Pusteln.
Verstehe.
Und hier greift eine meiner absoluten goldenen klinischen Regeln für UAWs.
Hau raus.
Je stärker die Aktivierung und die Zerstörungskraft von Lymphozyten im Vordergrund steht, also wie bei SGS oder TEN, wo sie ja die Epidermis zersetzen, desto lebensbedrohlicher ist die Situation. Je mehr Neutrophile jedoch das klinische Bild dominieren, wie eben bei der AGP, desto harmloser ist der Verlauf paradoxerweise.
Ah, das ist ja meine fantastische Eselsbrücke für die Klinik. Also Lymphozyten bedeuten Gefahr. Neutrophile machen zwar viel Lärm auf der Haut, sind aber vergleichsweise harmlos.
Genauso kannst du es dir merken.
Die AGEP sieht also zwar aus wie aus einem Horrorfilm, heilt aber meistens nach Absetzen des Triggers zügig und ohne große Narbenbildung ab.
Richtig.
Ein Thema, das wir abschließend auf jeden Fall noch beleuchten müssen, weil es in der modernen Medizin ja immer präsenter wird, sind die Biologika. Hier verschwimmen diese klassischen Grenzen von Allergie und Nebenwirkung oft extrem, oder?
Oh ja. Bei den monoklonalen Antikörpern und anderen Biologika müssen wir da grundlegend zwischen zwei Reaktionsarten unterscheiden, nämlich Target-Related und Agent-Related.
Okay. Target-Related heißt?
Target-Related bedeutet, die unerwünschte Wirkung entsteht direkt aus dem physiologischen Wirkmechanismus des Medikaments heraus. Wenn ich einem Patienten zum Beispiel Interferon-Alpha verabreiche,
also ein stark entzündungsförderndes Zytokin,
exakt, dann wird er unweigerlich grippeähnliche Symptome entwickeln. Das ist keine Überempfindlichkeit oder Allergie. Das Molekül tut einfach exakt das, wofür es gemacht ist.
Okay, und Agent-Related?
Die Agent-Related-Reaktionen hingegen, das sind dann die echten individuellen Überempfindlichkeiten auf das spezifische Molekül, ähnlich den klassischen Medikamentenallergien, die wir besprochen haben. Da diese Medikamente aber oft super gezielt in Immunwege eingreifen, das Immunsystem also per Definition modulieren, ist diese Unterscheidung in der Praxis manchmal echt herausfordernd.
Das glaube ich sofort. Wahnsinn, da haben wir jetzt echt viel durchgearbeitet. Was nehmen wir also aus dieser tiefen Analyse mit auf die Station? Also erstens, bei jedem unklaren Exanthem ist der 12-Wochen-Zeitstrahl echt ein allerbestes diagnostisches Werkzeug. Besonders das Dress-Syndrom versteckt sich wirklich tief in der Anamnese.
Absolut. Und zweitens, achte auf die klinischen Warnsignale, die echten Red Flags. Ein juckender roter Fleck ist das eine. Aber sobald Schleimhäute betroffen sind, das Gesicht massiv anschwillt, sich Blasen bilden oder du so ein positives Nikolsky-1-Zeichen auslösen kannst,
da muss man sofort eskalieren.
Genau. Das sind absolut keine Befunde mehr für das nächste Routine-Konsil am Nachmittag. Das ist ein Notfall.
Richtig. Und drittens? Hinterfrage deine eigenen ärztlichen Instinkte. Nicht jede Pustel und jedes Fieber bedeuten automatisch Bakterien. Die AGEP ist echt der beste Beweis dafür, dass das blinde Ansetzen von Antibiotika manchmal genau das Gegenteil von dem bewirkt, was der Patient eigentlich gerade braucht.
Sehr guter Punkt. Und behalte immer die molekularen Mechanismen im Hinterkopf. Besonders dieses PIE-Konzept. Das liefert uns nämlich die rationale Erklärung für Reaktionen, die wir früher immer nur so hilflos als idiopathisch oder eben schlechtes Timing abgetan haben.
Ja, und genau dieses PE-Konzept, das bringt mich zum Schluss noch zu einem echt provokanten Gedanken. Etwas, das du vielleicht in deine nächste Vorlesung oder Formulatur mal mitnehmen kannst. Wir haben ja heute gelernt, dass Medikamente wie Carbamazepin als so eine Art molekulare Hacker agieren. Sie umgehen diese ganze Antigenpräsentation und binden direkt an T-Zell-Rezeptoren, um sie voll zu aktivieren.
Mhm.
Heute betrachten wir das natürlich als fatale Nebenwirkung, die zu furchtbaren Krankheiten wie dem SJS führt. Aber wenn wir heute schon, wenn auch nur aus Versehen, T-Zellen pharmakologisch direkt ansteuern und hochregulieren können.
Oh, ich weiß, worauf du hinaus wirst.
Ja. Könnten wir dieses Wissen in Zukunft nicht einfach absichtlich nutzen? Stell dir vor, wir entwickeln Medikamente, die exakt diesen Hack ganz gezielt einsetzen, um das Immunsystem hochpräzise gegen Krebszellen scharf zu stellen. Oder bei Autoimmunerkrankungen gezielt herunterzufahren, ganz ohne diesen ewigen, fehleranfälligen Umweg über die klassische Antigenpräsentation.
Das ist ein unfassbar spannender Gedanke.
Ein therapeutischer Fehler von heute könnte ja der Schlüssel für die Immunonkologie von morgen sein. Denk da einfach mal drüber nach, wenn du das nächste Mal einen roten Fleck auf der Haut deines Patienten untersuchst. Das war's für heute mit unserem Deep Dive. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.